Ja, guten Abend zusammen. Es freut mich, hier in Wien zu sein und euch etwas zu erzählen über das Denken. Die Zeit wird immer verrückter, habe ich den Eindruck. Vielleicht ist das ein subjektives Empfinden. Oder auch gesteuert durch das Phänomen 2012, dass man sich dahin orientiert. Es müsste mal am menschlichen Bewusstsein doch etwas passieren. Es müsste einen Schritt vorwärts gehen. Und da ist die Frage, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass wir jetzt in einer solch verrückten Zeit leben, wo wir die Natur ausbeuten, ohne sie zu achten, wo wir die Meere leer fischen, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, wo der Mensch die anderen Menschen ausbeutet. Das geht jetzt schon über Jahrhunderte so, denkt man an den Kolonialismus. Wo also Wachstum um jeden Preis erzeugt werden muss. Dahinter steht das Zinssystem. Und im Mittelpunkt von allem steht der Profit, das Geld. Wenn man dieses Thema astrologisch angehen würde, es hat noch nichts mit Denken zu tun, aber das Denken kommt schon noch. Wenn man also an das Geld denken, so ist es ein Ausdruck des Stierprinzips oder des zweiten Hauses. Und dort haben wir unseren Eigenwert drin. Und wenn die Jagd nach dem Geld so stark ist, dann bedeutet das, dass das eine Kompensation ist eines extrem gehemmten Eigenwerts. Das heißt also, der Mensch begreift nicht mehr seinen eigenen Wert, er ist sich nichts mehr wert. Und er glaubt, den Wert ersetzen zu müssen durch äußere Werte, durch Besitz. Und die Jagd darin ist extrem. Man hat ja auch das ganze Wirtschaftsgeschehen letztendlich dem Stierprinzip überantwortet. Man hat überall nur noch Kapitalgesellschaften. Das heißt also, das Kapital bestimmt, wie produziert wird, was produziert wird. Und man hat sich weit wegbewegt von dem eigentlichen Unternehmer. Der eigentliche Unternehmer gehört zu Löwe oder zum fünften Haus. Und im Löwen, in der Sonne, haben wir auch unser Herz. Das heißt, der Wirtschaft ist das Herz abhanden gekommen. Und jetzt ist die große Frage, wieso diese Entwicklung, was hat dazu geführt? Wann hat die Entwicklung überhaupt begonnen? Und da kommen wir sehr schnell in das Gebiet des Denkens. Das hat nämlich in der menschlichen Entwicklung vor einigen Jahrhunderten eine ziemliche Umformung stattgefunden. Bis zum Ausgang des Mittelalters hatte die Kirche noch alles zu verantworten. Alle Universitäten waren kirchlicher Natur. Das heißt also, sie haben nicht nur die Kirche betrieben, sondern auch den Bildungssektor betrieben und waren damit natürlich, der Bildungssektor war unterworfen den Schriften, sagen wir mal, der Bibel. Und da haben wir was begonnen, was wir Aufklärung nennen, und auf diese Aufklärung sind wir sehr stolz. Und am Anfang der Aufklärung stand beispielsweise ein recht bekannter Philosoph, das war Descartes, also ein französischer Philosoph, der hat Anfang 1600 gelebt, bis Mitte 1600. Und der hat den sehr folgenreichen Satz gesagt, ich denke, also bin ich. Das heißt, hier ist sehr stark das Denken in den Mittelpunkt gerückt worden. Die Menschen waren stolz zu denken. Und vielleicht war der Vorgänger oder die Wurzel von all dem auch in Thomas von Aquin zu suchen, der also im 13. Jahrhundert gelebt hat. Der sah die Wurzel der Freiheit im Verstand. Das heißt, man muss nur genau alles verstehen und kommt durch das Verstehen zur Freiheit. Heute würde ich eher formulieren, die Wurzel der Freiheit liegt im Bewusstsein, also im bewussten Sein. Und jetzt müssen wir mal sehen, ob wir den Geist, das Denken, den Verstand mit diesem Bewusstsein zusammenbringen. Vor 100 Jahren hat ein bekannter spiritueller Lehrer gelebt, das war der Krishnamurti, also bis spät ins vorige Jahrhundert hinein. Und er hat über das Denken etwas geschrieben, was ich ziemlich überzeugend finde. Warum hat nun das Denken in unserem täglichen Leben, in unserem zermürbenden, langweiligen, verängstigten Leben eine so übermäßige Bedeutung gewonnen? Fragen Sie sich das, wie ich mich auch frage, warum ist man ein Sklave des Denkens? Das so geschickt, so verschlagen ist, das zu organisieren versteht, das Dinge in Gang setzen kann, das so viel erfunden, so viele Kriege ausgebrütet hat, das so viel Furcht, so viele Kümmernisse erzeugt hat, das unentwegt Bilder aufbaut und seinem eigenen Schwanz nachjagt, das die Freuden von gestern genossen hat und das diesen Freuden in der Gegenwart und auch in der Zukunft Fortdauer verschafft. Das Denken, das immer aktiv, geschwätzig, regsam, gestaltend ist, das wegnimmt und hinzufügt und Mutmaßungen anstellt. Da könnte man noch mehr darüber sagen, aber hier wird das Denken als eine höchst problematische Dimension angesprochen. Die Aufklärung auf der einen Seite hat sensationelle Ergebnisse erzeugt. Also die ganzen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse sind der Aufklärung zugute zu schreiben. Die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse gipfeln darin, dass wir die Atomkraft bändigen, dass wir die Atomkraft für unsere Zwecke einsetzen. Und gleichzeitig sehen wir im Einsatz dieser Spitzentechnologie auch den Fluch der Wissenschaft, des Denkens, des Verstandes, des wissenschaftlichen Denkens, nämlich zur Zeit in Fukushima, wo einfach diese Geister, die gerufen wurden, wo wir die nicht mehr loswerden, so etwas wie der Hexenmeister, dessen Schüler die Geister gerufen hat und von diesen Geistern überwältigt wird. Also neben den Tänzen wissenschaftlichen Erfolgen haben wir aber auch das grauenhafte Gegenstück. Das heißt, neben dem Positiven haben wir das Negative. Das Negative, das tiefe Elend in der Welt, 50.000 Kinder sterben täglich, mehrere 10.000 verhungern täglich, ein Drittel der Menschheit hungert und das bei allem sogenannten technischen Fortschritt. Der technische Fortschritt war im Grunde eine Kulturtechnik, um andere Menschen zu beherrschen letztendlich. Und so kam es im Zuge der Aufklärung zur Europäisierung der ganzen Welt. Europäisierung bedeutet, dass man Afrika vereinnahmt hat, dass man Australien vereinnahmt hat, dass man Asien vereinnahmt hat und aus all diesen Kolonien gebildet hat und die von den Überzeugungen, dass man Amerika vereinnahmt hat und die von den Überzeugungen, die die Europäer hatten, eben zwangsweise die überzeugt hat oder sie missioniert hat. Wenn wir uns heute Abend mit dem Denken auseinandersetzen, ist es wichtig, erstmal sich astrologisch mit dem Denken auseinanderzusetzen. Wo ordnen wir das Denken ein? Klassischerweise wird es immer dem Zwilling Merkur angelastet. Dass dem nicht so ist, möchte ich mit dieser Folie zeigen. Man kann also nicht einem luftigen Planeten diese enorme Energie zubilligen, die Energie, die sozusagen hinter der Aufklärung steckt. Hinter der Aufklärung steckt eine Feuerenergie. Es geht um Überzeugung, es geht um Wissenschaft. Und dann müssen wir die Überzeugung, die Wissenschaft trennen von dem Zwillingsmerkur. Was ist der Zwillingsmerkur? Welche Aufgabe hat er? Zwillingsmerkur, wenn man es psychosomatisch sieht, steht für die Steuerung des Mensch, der menschlichen Bewegung. Also für das Motorische und als Jungfraumerkur dann noch für das autonome Nervensystem, das sozusagen die Verdauungsbewegung, die Herzbewegung steuert. In dieser Steuerung der Bewegung des Körpers ist der Zwilling vollkommen ausgelastet. Was können wir mit der Beweglichkeit des Körpers anstellen? Wir können Dinge anfassen und können zu dem, was wir anfassen, einen, wir begreifen dieses Teil, wir fassen es an, wir begreifen es und bilden einen Begriff. Also das wäre ein Glas, da drin wäre Wasser. Jeder weiß etwa, Wasser stellt er sich etwas Analoges vor und ein Glas auch. Jeder weiß etwa, was ein Stuhl ist oder was ein Sessel ist. Jeder weiß, was ein Projektor ist. Das heißt also, Zwilling schafft Begriffe und bildet damit die Sprache. Über die Sprache können wir uns ausdrücken, können wir etwas rüberbringen, was aber nicht im Sprachraum entsteht, sondern was im geistigen Raum im Menschen entsteht. Zwilling dient sozusagen zum Ausdrücken des Geistigen. Wenn jemand, wenn ein Professor eine Vorlesung hält, oder ich eben hier einen Vortrag halte, so ist es zunächst mal der Umgang mit Buchstaben, mit Wörtern. Und die Wörter haben einen dahinterliegenden oder darunterliegenden geistigen Inhalt. Der geistige Inhalt ist nicht Sache des Zwillings Merkurs, sondern der geistige Inhalt ist Sache des Jupiters. Also hier helfen wir bei dem Merkur mit den Händen bewegen, Begriffe bilden, Worte bilden, Sachinformationen geben. Wir haben die Körpersprache, wir haben die Sprache selbst, die Geste. Wir haben aber auch den Austausch, einmal als Verkehr und Handel, Kommunikation und Medien. Ansonsten steuert er sehr geschickt den Körper. Dort haben wir das handwerkliche Geschick, also das händische Geschick und gleichzeitig auch das Geschick, das der Instrumentalist braucht, der Gitarre spielt, Geige spielt, Klavier spielt. Und da ist der Zwillinge Merkur vollkommen ausgelastet. Derjenige, der sich mit dem Geist befasst, ist der Jupiter. Er ist derjenige, der eine geistige Synthese herstellt. Das heißt also, verschiedene Dinge zusammenbringt und Zusammenhänge herstellt. Und über diese Synthese, über die geistige Synthese, können wir Zusammenhänge verstehen, können wir uns Zusammenhänge erklären, versuchen wir uns Zusammenhänge zu erklären. Und dieses geschieht durch Nachdenken. Wir haben hier den Philosoph, der sich überlegt, wie kommt es eigentlich zu einer Erscheinung, zum Beispiel jetzt der politischen Erscheinung der Jetztzeit, der Globalisierung, und da müssen Zusammenhänge betrachtet werden. Wenn man diese beiden Prinzipien nebeneinander stellt in einer Zeitung, dann könnte man sagen, der Zwillingsmerkur ist der, der die banale Information gibt. Also es gibt sozusagen 5 oder 6 Atomkraftblöcke in Fukushima und ein oder 2 oder 3 Blöcke, da sind die äußeren Gebäude explodiert, es war eine Wasserstoffexplosion, so. Das ist einfach ein Fakt. Wie es dazu kommt, warum es überhaupt dazu kommt, welche Kräfte dort wirken, wie es zur Bildung von Wasserstoffgasen kommt, da müssen wir uns Überlegungen anstellen, da müssen wir wissenschaftlich tätig werden. Und das haben ja die Atomwissenschaftler gemacht. Die haben sich erklärt, wie etwas zusammenhängt. Und in diesen Erklärungen von Zusammenhängen, daraus bilden sich die Wissenschaften. Und früher gab es eben eine schlichtere Auffassung, wie die Welt zu erklären sei. Das waren Heute sind es die Professoren, früher waren es die Priester. Die Priester haben den Leuten erklärt, wie kommt es, dass er von Pizza anschlägt oder ist das jetzt. Die haben sozusagen den Menschen erklärt, warum etwas passiert. Genau, die Philosophen strengen sich da an und letztendlich resultiert dann aus dieser geistigen Synthese entstehen Philosophien, Religionen, Weltanschauungen, Überzeugungen. Und wir in unserer Begeisterung, das ist auch ein Phänomen des Jupiters, das Feuer des Geistes, in unserer Begeisterung verkünden dann das wieder, was wir glauben, begriffen zu haben. Also wir stellen dann wieder die Glaubenssätze in den Raum. Es sind vielleicht religiöse, katholische Glaubenssätze, es sind vielleicht astrologische Glaubenssätze. Wer also mal sich mit den verschiedenen astrologischen Schulen befasst, wird merken, dass es dort doch immer eine ganze Menge Unterschiede gibt. Dem muss man gelassen gegenüberstehen. Man muss eben schauen, was leuchtet einem subjektiv ein, was stimmt für mich persönlich. Und mit dem arbeitet man, bis man seinen Horizont wieder ein Stück erweitert hat. Letztendlich ist es immer Ausdruck, die verschiedenen Schulen, von begrenzter Sichtweise. Und so habe ich auch meine begrenzte Sichtweise auch in der Astrologie. Daneben steht nochmal der weibliche Jupiter. Früher hat ja Jupiter geherrscht, einmal als männlicher Jupiter über Schütze und weiblicher Jupiter über Fische. Und da steht einiges drin, was man dem Jupiter heute auch noch zugibt, das ist zum Beispiel die Weisheit. Wir müssen uns trennen davon, dass der Jupiter ein weiser Mensch ist, dann wären ja die Priester auf dem Wege der Weisheit oder der Papst auf dem Wege der Weisheit. Ich möchte es ihm gönnen, dass er weise wird, aber bisher habe ich es noch nicht so erkennen können, die Weisheit bei den Priestern, die Weisheit bei den Wissenschaftlern. Also gerade auch in der Atomwissenschaft, wo steckt da die Weisheit? Wo steckt die Weisheit in der Entwicklung der Atombombe zum Beispiel? Da steckt mehr die menschliche Hybris drin, der menschliche Größenwahn, dort bewegen wir uns hin. Wer weiß ist, ist mit dem einverstanden, was ist. Insofern müsste man auch einverstanden sein mit dem, was gerade in Japan passiert. Und das ist eben die Frage, was wir als Menschheit kollektiv lernen sollen, wollen, über die Erfahrung, die wir jetzt mit der Atomkraft, mit der Wissenschaft, mit dem Meer machen, mit der Erde, die die ganzen Gesellschaften erschüttert, wir nennen es dann Erdbeben. Wenn wir uns jetzt diese Sache mal in der Tiefe anschauen wollen, dann kennt jeder die banale Zuordnung, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. Und wenn man 20 Leute fragt, was ist der Geist im Menschen, gibt man mindestens 21 verschiedene Antworten. Was ist die Seele im Menschen? Da kriegt man vielleicht 25 verschiedene Antworten. Man schaut dann verzweifelt in die Psychologie, schlägt psychologische Werke auf und sucht dort vergebens die Definition der Seele. Auch in der Psychologie hat man die Seele, den Seelenbegriff abgeschafft, weil man sich ganz auf die materielle Ebene des Seins begeben hat. Das heißt also, mit der Aufklärung, die großen Erfolge waren darin, dass man sich sehr stark mit der Materie, mit der materiellen Welt auseinandergesetzt hat, also mit der Körperlichkeit. Auch die großen Erfolge der Medizin hängen zusammen mit der Beschäftigung mit der Körperlichkeit. Da haben wir eine fantastische Notfallmedizin. Aber die Medizin ist weniger denn je in der Lage, wirklich zu heilen. Sie glaubt, über die pharmazeutischen Produkte heilen zu können. Das ist aber ein großer Irrweg, der zum Beispiel auch bei der Krebsbehandlung zu wieder einem fast Gau ähnlichen Erscheinung führt, also größter anzunehmender Unfall. Ich hoffe gerade bei den neuen Ingressen, Ingresse sind immer, wenn die Planeten ein neues Zeichen eingehen, also gerade von Neptun mit dem Gang in die Fische, verspreche ich mir zumindest mal einen Anstoß zu einem erweiterten Verständnis vom Heilen, dass man also wieder im Heilen die Seele und den Geist entdeckt. So, hier hätten wir praktisch den Geist, die Seele, Körper. Dazu können wir sagen, diese drei Himmel in den Menschen. In manchen Literaturen ist einfach Geist und Seele zusammengefasst zur Seele des Menschen. Da gibt es nur den Körper und die Seele. Das steckt dann auch in dem Begriff Psychosomatik drin. Da fehlt ja der Begriff Geist vollkommen. So, und darüber hätten wir sozusagen das, was die Bibel als Logos oder das Wort bezeichnet. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und alles, was ist, ist aus diesem Wort entstanden. Das heißt also, hier hätten wir die Schöpfungskräfte, die wir als göttlich bezeichnen. Und der Mensch sozusagen ist ein Helfer im Bereich der Schöpfung. Oft wird dieser Logos und dieses Wort auch als geistige Ebene bezeichnet. Und wie könnte der Mensch dieses Geistige empfangen, würde er nicht den Geist auch in sich tragen. Das heißt also, der Geist in uns, auf Lateinisch heißt er Spiritus, bezeichnet also die spirituelle Dimension im Menschen. Und spirituelle Entwicklung ist Bewusstseinsentwicklung. Das heißt also, diese Ebene, die geistige Ebene ist die Bewusstseinsebene. Und sie vermittelt sozusagen zwischen dem Schöpfungswillen und der körperlichen Erscheinung. Also sie empfängt sozusagen das Wort, das schöpferische Wort, die schöpferliche Energie, und setzt sie letztendlich, sorgt dafür, dass sie zur körperlichen Erscheinung wird. Also die Fleischwerdung des Wortes. Was ist das Fleisch? Das ist nichts anderes als unsere Muskulatur, unsere Muskelkraft. Und mit der Muskelkraft vollbringen wir Taten. Denkt an den Widder, der ist derjenige, der es in die Tat umsetzt. Und die Spielwiese, die wir dazu haben, ist die Erde. In der Mythologie wird sie auch Gaia genannt. So, und der Geist ist es, der den Körper lebendig macht. Der Geist ist es, der lebendig macht, steht in Johannes drin. Oder der Geist ist es, der den Körper schafft. Also alle Erscheinungen in der körperlichen Welt sind zurückzuführen auf die geistige Ebene in uns. Es passiert nichts, ohne dass der Geist in uns dazu Ja sagt. Also er hat auch Ja gesagt zu der jetzigen Katastrophe. Er hat auch Ja gesagt zu diesem Vortrag, sonst wäre er nicht. Er hat Ja gesagt zu allem, was ist. So, jetzt müssen wir nur Geist, Seele und Körper auf den Tierkreis übertragen, denn der Tierkreis beschreibt die Fähigkeit des Menschen. Der Tierkreis zerfällt in 12 Teile, in die sogenannten Tierkreiszeichen. Und jetzt, wenn wir eine Dreiteilung vornehmen, 12 Teile streichen, haben wir jeweils 4 Zeichen, die wir dem Geist zuordnen können, 4 Zeichen, die wir der Seele zuordnen können und 4 Zeichen, die wir dem Körper zuordnen können. Also wenn wir das zum Beispiel mit dem Wasserelement machen, das ganz am Anfang steht oder am Ende des Tierkreises, hier hätten wir das Wasserzeichen Fische, da sind wir empfänglich. Wir sind aber auch hier beim Skorpion empfänglich, wir sind auch hier beim Krebs empfänglich. Krebs repräsentiert unser ganzes unsere ganzen Wahrnehmungsorgane, also auch die Augen, das wesentlichste Instrument des Mondes in uns, das dem Mond analog ist, sind die Augen. Wahrnehmen, aufnehmen, hineinnehmen, sehen. Und jetzt ist der Mensch, lebt nicht vom Brot allein, hier essen wir auch unser Brot, also mit dem Krebs verbinden wir die materielle Nahrung, erlebt dann auch auf der Ebene des Skorpions, der will auch genährt sein, und er will auch auf der Ebene der Fische genährt sein. Auf der Ebene der Fische bekennen wir das, was wir im Brothaus bekommen, nämlich das Manna, die himmlische Nahrung. Brothaus, das nennt sich auf Altdeutsch oder Hebräisch wahrscheinlich Bethlehem. Das heißt, wir empfangen in Bethlehem und gebären dort etwas. Ihr wisst ja, wer in Bethlehem geboren wurde. Das sind alles mythologische Erzählungen von Energien. So, wir könnten also sagen, hier hätten wir den Geist, dann die Seelenkräfte und die körperlichen Kräfte. In manchen astrologischen Werken könnt ihr natürlich das Ganze reduziert sehen. Ihr sagt, da steht dann drin die eigentliche geistige Kraft. Jetzt habe ich mich da verheddert, muss rausgeschnitten werden. Die eigentliche geistige Kraft ist die Sonne und die eigentliche seelische Kraft ist der Krebs. Ihr seht also, was man mit dem Tierkreis so machen kann. Vollkommen andere Zuordnungen. Und ich versuche euch von dieser Zuordnung ein bisschen zu überzeugen. Wir hätten also hier gegenüber die Anbindung an das Göttliche, der Empfang des Wortes. Und dann transformieren wir ihn hinab bis auf die Ebene der Tat. Und da wird eben das Wort Fleisch oder Frucht. Oder das Ganze wird zur Tat. Zumindest für den Geist gibt es einleuchtende Hinweise, dass wir den Geist in diese vier Zeichen, die ich euch gezeigt habe, einordnen können. Nämlich, wir können uns einfach mal um die griechische Mythologie kümmern und dort erkennen wir den Olymp. Oder die himmlische Welt. Der Herrscher des Olymps ist jetzt Zeus Jupiter. Der Zeus hat aber jemand die Herrschaft gestohlen, nämlich seinem Vater. Der Vater war Kronos oder lateinisch Saturn. Und der Saturn hat seinem Vater die Macht gestohlen, nämlich den Uranus. Uranus ist griechisch und heißt der Himmel. Und letztendlich entstand das Ganze im Chaos. Wenn wir jetzt von hier hinten starten, wäre das Chaos gleichbedeutend mit einer Welt, die noch vollkommen ungeformt ist. Chaos bedeutet, keinerlei Ordnung existiert. Wenn keine Ordnung existiert, existieren keinerlei Strukturen. Denn jede Struktur ist ja eine Ordnung. Also, dort haben wir die Ordnung aufgelöst, die Strukturen aufgelöst. Wir können diese Welt des Chaos vergleichen mit der spiegelglatten Meeroberfläche, die bereit ist, die schöpferischen Impulse zu empfangen. Wenn wir dort einen Stein hineinwerfen, kommt es zu einer Wellenbildung. Wenn wir hier einen Stein hineinwerfen, kommt es zu einer Wellenbildung. Die nächste Folge aus dem Empfang ist eine Wellenbildung. Daraus erklärt sich auch das Tierkreiszeichen Wassermann. So, das ist auch der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Wenn wir mal an die Genesis denkt, also an die Schöpfungsgeschichte, die Erde war wüst und leer, das heißt also, da gab es noch nichts, es war Chaos, keinerlei Formen existierten und der Geist Gottes, den man sich hier so drumherum vorstellen kann, schwebte über diesen Wassern. Ihr wisst, Wasser vom Element her ist das empfängliche Element, das urweibliche Element. Und hier kommt es zum Empfang. Und immer wenn eine Frau etwas empfängt, was passiert dann als nächster Schritt? Eine Geburt findet statt. Das heißt also, das Chaos gebiert. Und so heißt es auch in der griechischen Mythologie, das Chaos gebiert Uranos. Uranos ist ein Sohn des Chaos, ist ein Kind des Empfangs, des Göttlichen. Wenn wir so wollen, ist es das göttliche Kind in uns. Und da es Luft ist, ist es Information, ist es Idee, ist es Inspiration, ist es Einatmung, Einhauchung. Ihr wisst, dass der Schöpfer sozusagen den Menschen gebildet hat aus dem Staub der Erde und dann hat er seinen Atem dort hineingeblasen und der Mensch wurde ein lebendiges Wesen. Also das ist das Leben, das Licht und das Leben. Das haben wir in Uranos. Uranos, das Licht und das Leben. Also das ist Uranos-Kompensation da oben. Die Beleuchtung. Die ganze Elektrizität ist Uranos-Kompensation. Die ganze Lebendigkeit im Körper bezieht sich auf die Elektrizität. Ohne Elektrizität kein Leben. Nulllinien-Elektroenzephalogramm, wenn dort keine elektrische Aktivität mehr ist, sagt der Arzt, der ist jetzt tot, der ist gestorben. So, also aus dem Empfang entsteht Uranos. Uranos ist der Sohn des Chaos in der griechischen Mythologie. Also die Idee, die göttliche Idee, die uns sozusagen die Inspiration liefert, den göttlichen Auftrag, den wir umsetzen sollen, dann letztendlich über den ganzen Weg in die Tat. Die Tat, die Konsequenz der himmlischen Inspiration. Und so ist es auch das himmlische Kind, das in den Märchen eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel in der Vernichtung der Hexe. Ihr kennt wahrscheinlich alle Hänsel und Gretel. Und da kommen ja das junge Leben, das weibliche und das männliche junge Leben, kommt an ein Häuschen und brechen sich dort Nahrung ab. Da heißt es Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Und dann heißt es der Wind, das himmlische Kind. Das ist der Uranus, der zur Hexe kommt, Pluto. Also zu dem Fixierten, zu den Mustern, zu dem Programmatischen, zu dem vererbten Verhalten. So wie unsere Vorfahren schon Sippenprogramme entworfen haben, wir haben geerbt und übernehmen dieses Verhalten. Und dieses Verhalten muss sterben. Deswegen ist auch am Ende des Märchens überlebt das junge Leben, das heranwachsen will, das neue Leben auf die Welt bringt. Und die Hexe kommt in den Ofen, also das ist ein Transformationsprozess, ein Wandlungsprozess. So, was passiert jetzt? Uranus hat auch wieder ein Kind. Also Uranus ist das zeugende Prinzip, es ist ja ein männliches Prinzip. Luft ist mehrheitlich männlich polarisiert. Erzeugt zusammen mit Gaia dann das ein Kind von ihm und das ist, nennen wir Kronos oder eben auf Lateinisch Saturn. So, die Aufgabe des Saturns im Tierkreis ist Struktur, Form, Konzentration von Energie, Verdichtung von Energie, deswegen ist auch das Festeste im Körper, die Knochen oder die Zähne sind die Festigkeit im Körper sind dem Saturn zugeordnet. Ohne diese Verdichtung von Energie gäbe es keine sichtbaren Strukturen. Das ist hochverdichtete Energie. Man kann ausrechnen, wie viel Energie da drin ist. Einstein hat uns eine Gleichung dafür geboten. Also, die Form ist das Kind der Inspiration. Also aus der Inspiration ergibt sich im Zusammenspiel mit der Erde, ist ja ein Materiezeichen, auf der geistigen Ebene eine Struktur, eine Form, die der Inspiration entspricht. Das ist die Aufgabe der Materie oder des beherrschenden Prinzips der Materie, das ist Steinbock Saturn. Er erzeugt Formen, aber noch nicht auf der sichtbaren Ebene, sondern auf der geistigen Ebene erzeugt er die Formen. Er ist sozusagen der geistige Herrscher über die Materie. So, das Licht wird jetzt von der Materie getragen, deswegen der ursprüngliche Saturn, Satan, diesmal Luzifer. Luzifer kommt von Lux, Ferre, das Licht tragen. Das Licht tragen im Prinzip, das ist die Aufgabe der Materie, der Erde, Steinbock, Erdzeichen. So, wenn jetzt das Licht Form angenommen hat, so kommt es zu einer weiteren Geburt. Aus dem Licht, das Form angenommen hat, gebiert sich etwas im Zusammenhang mit dem Feuer. Und zwar, es entsteht aus diesem formgewordenen Inspiration ein Gedanke in uns. Das ist die Aufgabe, die ursprüngliche Aufgabe des Schützen, das Göttliche zu denken. So, und dieser Gedanke, der dabei entsteht, der macht uns glücklich, der macht uns glückselig. Daher kommt die alte Bedeutung, dass Jupiter banal gesprochen das große Glück ist. Ich würde dem aber nicht so trauen. Ihr werdet merken, bei vielen Transiten durch Jupiter werdet ihr konfrontiert mit euren Überzeugungen und wenn die beschissen sind, dann ist auch das, was aus dem Transit resultiert, beschissen. Das, was wir denken, wird in unserem Leben Platz greifen, wird in unserem Leben existent werden. Denn dieser Gedanke wird zum Auftrag der Seele. Hier haben wir die nächste Empfangsstation mit dem Feuer strahlen wir aus. Feuer strahlt, denkt an die Sonne, wie sie strahlt. Und so ist Jupiter auch ja eine Art Sonne, eine geistige Sonne, die strahlt aus und sie strahlt aus dem Olymp, sie strahlt in die untere Welt. Hier beginnt die Unterwelt. Deswegen gehört zu diesem Skorpion ja auch der Hades und Pluto als Herrscher der unteren Welt. Man müsste aber sagen Herrscherin der unteren Welt, weil Pluto ist ein urweibliches Zeichen. So, alles, was wir also denken, wird zum Auftrag der Seele und der Skorpion ist das Verpflichtende. Er sagt, was mir gegeben wird aus dem Himmel oder aus dem Olymp, was meine Welt betreten hat, darf ich nicht mehr zurückschicken, darf nicht mehr in die obere Welt zurück, sondern muss in der unteren Welt seine Erfüllung finden, seine Schöpfung finden, muss also letztendlich zur Tat werden. Wir könnten uns unseren Himmel in uns, eben der Geist, das Bewusstsein, das ist der Himmel in uns, auch als Gralskelch vorstellen. Viele Menschen schon seit dem Mittelalter, seit den Kreuzzügen, waren immer wieder auf der Suche nach dem Gralskelch. Und sie suchen im Äußeren, in Palästina oder je nachdem, manche gehen rüber nach Ägypten und dann ist er gefunden worden, angeblich, und dann ist er nach Südfrankreich transportiert worden und dort haben die Katarer ihn wieder versteckt. Und so ist der Gralskelch etwas Sagenhaftes. Und wir können ihn suchen im Außen, solange wir wollen, wir werden ihn nicht finden, denn es gibt den Gralskelch in uns. Der Gralskelch ist ein Symbol. Und wenn wir dieses Symbol nehmen, wenn es als Symbol vorhanden ist, muss es das Ganze auch in uns geben. Alles, was uns unbewusst ist, tritt in der Außenwelt vor uns und wird uns gezeigt, schau her, das existiert auch in dir. Also diese Entartung der Atomenergieerzeugung existiert auch in jedem Einzelnen der kollektiven Menschheit, besonders trifft es die japanische Gesellschaft mit ihrem kulturellen Hintergrund. Sie ist ja sehr autoritär, diese japanische Gesellschaft. So, was wäre der Graskelch? Wäre sozusagen in unserem himmlischen Raum. Man könnte erstmal sagen, prinzipiell die ganze Welt besteht aus einem Allbewusstsein, unbegrenzt. Das ist die Stille, die Leere, der Raum schlechthin. Und ihr seht, der Raum ist unbegrenzt. Ihr könnt in den Weltraum hinausschauen. Und dort seht ihr zwei Dinge. Wir schauen meistens nur nach den Strukturen, das sind die Sterne. Aber es gibt auch den großen Raum. Also das, was es hauptsächlich gibt, ist Raum. Und diesen Raum gibt es auch in uns. Das wäre sozusagen der Bewusstseinsraum von jedem Einzelnen. Und dieser Bewusstseinsraum, der empfänglich ist, den könnte man als neptunisch bezeichnen, denn er hat eine direkte Analogie zur Raum und Leere insgesamt, zum Chaos. Und in diesem Bewusstseinsraum sind wir empfänglich und dort spielt etwas sich ab. Und dieser Kelch zeigt ja immer darauf hin, das, was empfangen wird. Also was wird empfangen nach diesem System der Betrachtung wäre, dass das der Uranus, also die Inspiration oder die göttliche Idee, das Licht und das Leben, das in der Mythologie, in der christlichen Mythologie, Jesus genannt wird. Diese Geschichte Maria und Jesus ist ja nichts Neues. Das ist eine uralte Geschichte. Die Ägypter hatten für diese beiden Gestalten die Isis, und das kennen auch viele aus Naro, also die hohe Priesterin, ist nichts anderes als die Isis. Und die Isis ist in vielen Darstellungen in der ägyptischen Kultur mit einem Kind auf dem Arm. Der hieß eben damals nicht Jesus, sondern Horus. Und der Horus war, das Symbol für den Horus war ein Falke. Der war falkenköpfig. Und falkenköpfig bedeutet einfach, dass er mit dem Fliegen analog stand. Dass er mit dem Vogel analog stand. So wie die Taube heutzutage mit dem Heiligen Geist in Verbindung steht, als Symbol. So war es damals der Fall in Ägypten. So, aus dieser Inspiration wird eine Struktur. Und aus dieser Struktur des Lebens, der Lebendigkeit, wird eine Überzeugung, wird ein Gedanke, und dieser Gedanke strahlt aus und beauftragt dann die Seele zur weiteren Verwirklichung. Nun ist aber mit unserem Allbewusstsein etwas passiert. Wir haben uns im Bewusstsein begrenzt. So geschaut es da. Da wir ja Mitschöpfer sind, haben wir also im Auftrage des Göttlichen geschaffen. Und da gab es einen Engel, der hat sich überlegt, das, was Gott alles geschaffen hat, das könnte man noch besser machen. Dieser Engel hieß Luzifer. Den Luzifer haben wir schon kennengelernt. Und indem er gesagt hat, dass man etwas besser machen kann, hat er die göttliche Schöpfung beurteilt. So ist es nicht so gut und so wäre es besser. Und aus der Mythologie wissen wir, dieser Engel ist dann gefallen, aus ihm wurde dann Saturn. Satan. Und alle, die jetzt sich diesem Urteil unterwerfen, sind in der Macht von Saturn. Das wäre jetzt der verzauberte Saturn. Das ist nicht mehr der erwachsene Lichtträger, sondern der verzauberte Satan, der urteilt. Und was passiert jetzt mit dem göttlichen Menschen, also mit dem Menschen, der wahrhaft er selbst ist, der ein ungeteiltes Wesen ist, der ein ganzheitliches Wesen ist, ein wahres Individuum ist, der uranisch ist? Was passiert mit dem? Er wird geteilt. Also es findet eine Urteilung statt. Ein Teil vom göttlichen Wesen ist gut. Damit identifizieren wir uns. Diese gute Seite von uns behalten wir im Bewusstsein. Dazu sagen wir, das bin ich. Und ich auf Lateinisch heißt Ego. Damit entsteht das Phänomen des Egos. Und die böse Seite, was machen wir mit der? Da bekommen wir von unseren Eltern zum Beispiel keine Anerkennung, von der Gesellschaft keine Anerkennung, von den Autoritäten keine Anerkennung. Die verdrängen wir. Und dadurch entsteht in uns ein unbewusstes Reich oder Fähigkeiten, die in den Schatten gefallen sind. Was passiert mit diesen unbewussten Teilen? So wäre die Katastrophe schlechthin, wenn die für immer unbewusst blieben. Der Mensch wäre für immer ein geteiltes Wesen, ein unvollkommenes Wesen, ein unheiles Wesen. Deswegen muss ihm geholfen werden und die Hilfe besteht darin, beschrieben in der griechischen Mythologie als Mythologie des Uranos. Was hat Saturn mit, also Kronos mit Uranus gemacht? Er hat ihn entmachtet. Also er hat ihm die zeugende Potenz genommen. Er hat Uranus kastriert, heißt es dort. Die zeugende Potenz von Uranus ist aber ins Meer gefallen. Meer ist neptunisch und Neptun sorgt letztendlich immer für Heilwerdung, für Ganzwerdung. Es ist also ein Heilmittel entstanden, zunächst Schaum, und diesem Schaum ist eine wunderschöne Frau entstanden, die wir Aphrodite nennen. Die Aphrodite ist das vage Venus-Prinzip. Und was macht vage Venus neben dem erotischen Tralala? Gestaltet sie die Begegnung. Und wen begegnen wir? Immer nur Teilen von uns selbst, nämlich den unbewussten Teilen von uns selbst. Das ist die Aufgabe der Aphrodite. Das ist die Aufgabe der vage Venus, das vor uns zu stellen, was wir unbewusst in uns tragen. Wenn also ein Mann seine weiblichen Fähigkeiten weitgehend missachtet hat, stellt Aphrodite eine Frau vor uns. Und wir erkennen, Menschenskind, das ist ja etwas Faszinierendes, das wollen wir haben. Statt dass wir es zunächst mal in uns entdecken, entdecken wir es erstmal im Außen und verbinden uns damit. So, und so konfrontiert uns auch die Frauen, die natürlich das Männliche, weil sie kein Mannweib sein wollen, verdrängen, die. Und da stellt die Aphrodite den Mann vor sich hin. Oder wenn wir etwas verurteilen, nämlich Grenzüberschreitungen, Skandale, Skandalöses, das ist der Uranus in uns, wenn wir das an uns nicht haben wollen, weil wir gute Menschen sein wollen, Uranus lebt sich ja nur, ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt sich Uranus. Das heißt also, solange wir anständig werden sind, sind wir nicht göttliche Wesen, die wir ursprünglich sind. Also der Anstand ist sozusagen der Feind des Göttlichen in uns. Die Moral, die Sitte, das, was uns anerzogen wird, das, was wir Gewissen nennen, das ist alles saturnal, wenn wir so wollen, satanisch. Also die bösesten Menschen mit Menschen, die bösartigsten sind meistens die, die sich bemüht haben, am besten zu sein. Sie haben sich, um gut zu sein, alles verboten. Und jetzt gucken Sie hinter der Gardine Was machen die da drüben? Das ist doch verboten, das gehört sich nicht. Ich habe mir das schließlich auch verbieten müssen. Und so werden sie dann bösartig. So, also, alles, was unbewusst wir in uns tragen, begegnet uns im Außen. Und diese ganze Atomkatastrophe muss eine Erscheinung sein in unserem Unbewussten. Sie ist die Andeutung, dass hier etwas so explodiert, wenn wir so wollen. Dass Kräfte bewusst werden wollen, mit denen wir bewusster umgehen sollen. So gehen wir recht unbewusst damit um. Normal müsste ich jetzt Pause machen, ich will aber noch ein bisschen etwas zeigen. Was passiert in unserem Bewusstsein? Hier haben wir wieder den Raum, die Leere, die Stille, das Allbewusstsein, und da ist ein Teil von uns. Ich habe ihn jetzt begrenzt. Ihr könnt euch wieder den Grazkelch vorstellen. Dort haben wir die Inspiration. Die Inspiration durchläuft jetzt, wird jetzt angenommen vom Saturn. Aber der Saturn geht jetzt nicht mehr einverstanden an diese Inspiration ran, sondern er beurteilt die Inspiration. Der Saturn wird wie ein Filter, der sagt, ein Teil der Inspiration ist böse und ein Teil ist gut. Und jetzt kommen wir in den Jupiter-Bereich. Es entstehen sogenannte gute und damit bewusste Gedanken. Aus den bewussten Gedanken entstehen bewusste Taten. Gleichzeitig fehlt aber der Inspiration ein Teil, der ist unbewusst geworden und damit entstehen auch unbewusste Gedanken. Und die unbewussten Gedanken, die wir denken, wie kommen die wieder zu uns? Über die Welt der Begegnung, über die Außenwelt. Das heißt also, die Konfrontation mit der Außenwelt ist nichts anderes als die Konfrontation mit unseren unbewussten Schöpfungen, Gedanken. Was sorgt unsere Seele dafür? Zum Beispiel in Form der seelischen Kraft Aphrodite oder Vagevenus. Sie sagt, willst du ein Täter sein, dann stelle ich das Opfer vor dich hin. Denn zum Täter brauchst du immer ein Opfer. Und jetzt ist die Frage, wie die Tat aussieht. Richtet ihr euch nach dem Neuen Testament, dann steht da drin, tue niemand etwas an, was du auch nicht angetan bekommen möchtest. So ähnlich. Also was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch kein anderer zu. Dann ist die Tat kein Problem. Dann sind die Opfer keine Problemgeschichten. Wenn allerdings ein alter Opa nur noch geil wird, wenn er nach Thailand ein kleines Mädchen vor sich hat und dieses kleine Mädchen zum Opfer macht, dann ist das schon problematisch. Wenn ich jetzt von meinem Vermögen 1 Million jetzt dir schenken würde oder Ihnen schenken würde, dann wäre die Tat auch vielleicht nicht so problematisch, obwohl viele, die im Lotto gewonnen haben, ja hochverschuldet daraus hervorgegangen sind. Also insofern hat die Tat auch negative Auswirkungen. Ich stelle mir allerdings vor, wenn ich jetzt eine Million geschenkt bekäme, ich müsste nicht zum Psychotherapeuten, um diese traumatische Erfahrung aufzuarbeiten. So, das heißt also, aus dem unbewussten Gedanken passiert etwas, was mit der Außenwelt zusammenhängt, was von der Außenwelt auf uns zukommt, und das, was von der Außenwelt auf uns zukommt, ist Schicksal. Also die ganze Problematik jetzt mit den Atomkraftwerken ist schicksalhaft. Die ganzen Börsenprobleme, die ganzen Bankenprobleme, sie erscheinen uns schicksalhaft. Und dabei ist es eine Werteproblematik, die sich im Außen zeigt.